Es war an einem 1. April. Unsere beiden Jungs waren ungefähr 6 und 7 oder vielleicht auch 7 und 8. Da kam unser Mathis panisch in die Küche gerannt und sagte: Mama, du musst ganz schnell kommen, der Mikko ist auf der Treppe hingefallen und er hat sich ganz doll wehgetan und er blutet. Mein Mutterherz schlug bis nach oben. Ich rannte zur Wohnungstür, die stand auf und auf der Treppe lag unser Kleiner jammernd und so völlig verkrampft und um seinen ganzen Kopf rum war lauter rotes Blut, rotes Ketchup. Ich hab's gesehen, es war kein Blut, es war der 1. April. Meine Jungs freuten sich ein Loch in den Bauch, dass es geklappt hatte. Und ich kann euch sagen, ich frage mich bis heute, woher sie diese Idee hatten. Ich verspreche euch, sie durften keine Filme ab 12 oder 16 oder 18 gucken. Und eigentlich war in der Zeit ihnen Benjamin Blümchen auch noch zu spannend. Also, sie haben mich voll dran gekriegt. Was ich bis dahin nicht wusste von unserem Mathis war, wie gut er schauspielern konnte, wie gut er sich verstellen konnte. Und deswegen hatte ich das auch sofort geglaubt. Wie kann man mit 7 oder 8 so panisch tun? Er hatte sich so gut verstellt. Er war so gut nicht echt. Und vielleicht merkt ihr so ein ganz bisschen Stolz bei mir. Also ich spiele gerne selber Theater und ich fand es eigentlich ziemlich genial, dass er das so hingekriegt hat. Aber unser Thema heute ist ja nicht, wie schlüpfen wir ganz gut in eine Rolle, wie können wir uns ganz gut verstellen, sondern unser Thema ist heute echt sein. Was heißt es, echt zu sein? Ich habe mal ChatGPT gefragt, die künstliche Intelligenz. Was bedeutet echt sein? Und ich finde das immer sehr nett, man kann sich ja irgendwie fast unterhalten mit ChatGPT. Und da heißt es zuerst, das ist eine tiefe, charakterbezogene Frage. Und dann sagt einem ChatGPT, ein echter Mensch ist jemand, der authentisch, aufrichtig und sich selbst treu ist. Das bedeutet, er verstellt sich nicht, um anderen zu gefallen. Er sagt, was er denkt, ohne taktlos zu sein. Seine Worte und seine Taten stimmen überein. Und er hat keine Fassade oder Maske auf. Und dann nennt einem ChatGPT noch Synonyme für Echtsein. Synonyme sind andere Worte mit der gleichen Bedeutung wie Echtsein. Und dann nennt er oder es aufrichtig, ehrlich, unverstellt und interessanterweise auch noch bodenständig. Und man bekommt auch noch gesagt, was Echtsein nicht bedeutet. Ist auch spannend. Es heißt nicht, dass man immer alles sagen muss, was man denkt oder keine Fehler macht. Ein echter Mensch kann verletzlich sein, kann zweifeln, sich entwickeln. Aber er tut das auf eine ehrliche und offene Weise. Soweit die Antwort von ChatGPT. Und jetzt ist die Frage, warum ist es eigentlich wichtig in unserer Beziehung mit Gott, dass wir echt sind? Warum sollten Jünger und Jüngerinnen Jesu echt sein? Auf der menschlichen Ebene können wir das verstehen. Wenn ich nicht echt bin oder ehrlich bin und nicht sage, was in mir ist, dann können das ganz viele nicht merken. Es gibt Menschen, die haben so eine Kommunikation, da geht es um 5 Ecken. Meine Schwiegermutter hat am Ende ihres Lebens bei uns gewohnt und sie hat gefragt in der Spargelzeit, ob Spargel teuer ist. Und ich habe die Frage verstanden, ist Spargel teuer? Habe ich gesagt, weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. Nachdem sie es 5-mal gefragt hat, hat eine meiner Schwägerinnen mir übersetzt, dass sie eigentlich gerne Spargel essen würde. Also, das ist schwierig, wenn wir nicht in der menschlichen Beziehung sagen, was wir wollen oder wie wir sind. Aber bei Gott, er kennt doch unser Herz. Wir haben es im Psalm gehört. Er kennt uns. Wir können uns nicht vor ihm verstellen. Warum sollten wir echt sein? Warum ist das so wichtig? Dass es Gott wichtig ist, dass wir echt sind, dass wir ehrlich sind, können wir an einer Geschichte in der Bibel erkennen, an einer Begebenheit. Und vielleicht, wenn wir diese Geschichte jetzt lesen, denken wir im Augenblick so, was hat diese Geschichte mit Freundschaft, mit einer liebevollen Beziehung zu Gott zu tun? Vielleicht schreckt sie uns erstmal eher ab. Ich lese sie trotzdem, ihr könnt gerne mitlesen. Ich lese uns Apostelgeschichte 5, 1 bis 11. Und überschrieben ist diese Begebenheit mit der Überschrift Hananias und Sapphira betrügen Gott. Ein Mann namens Hananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Hananias beschloss, heimlich einen Teil des Geldes für sich zu behalten, wovon auch seine Frau wusste. Den Rest brachte er zu den Aposteln. Aber Petrus durchschaute ihn. Hananias, fragte er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott selbst. Nach diesen Worten brach Hananias Tod zusammen. Alle, die davon hörten, waren entsetzt. Einige junge Männer hüllten den Toten in ein Tuch ein und trugen ihn hinaus, um ihn zu begraben. Etwa 3 Stunden später kam seine Frau Sapphira. Sie wusste noch nicht, was geschehen war. Petrus fragte sie, ist das hier die ganze Summe, die ihr für euren Acker bekommen habt? Ja, antwortete sie, das ist alles. Da erwiderte Petrus, warum habt ihr beiden beschlossen, den Geist des Herrn herauszufordern? Sieh doch, die Männer, die deinen Mann begraben haben, kommen gerade zurück. Sie werden auch dich hinaustragen. Im selben Augenblick fiel Sapphira vor ihm tot zu Boden. Als die jungen Männer hereinkamen und sahen, dass sie tot war, trugen sie Sapphira hinaus und begruben sie neben ihrem Mann. Die ganze Gemeinde aber und alle, die davon hörten, erschraken zutiefst. Ich habe ganz viele Fragen an diese Geschichte und ich finde sie total krass. Und man kann sich wirklich fragen, warum handelt Gott hier so anscheinend unbarmherzig? Was war das Problem? Im Kapitel vorher, in Apostelgeschichte 4, können wir lesen, dass alle, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, ein Herz und eine Seele waren. Ihnen gehörte praktisch alles gemeinsam. Die Apostel haben die Aufgabe übernommen, über Jesus und seine Auferstehung zu predigen. Und die anderen erlebten einfach Gottes Güte. Keiner von den Leuten musste Not leiden. Wenn es an irgendwas fehlte, war jeder gerne bereit, Häuser oder Äcker zu verkaufen und das Geld den Aposteln zu geben und die gaben es dann an die Bedürftigen weiter. Und dann wird auch noch von Josef erzählt, den sie dann Barnabas nannten. Das heißt, der anderen Mut macht und auch der hatte gerade seinen Acker verkauft und alles Geld den Aposteln übergeben. Das war vor dieser Geschichte passiert. Und wir wissen ja aus anderen Schriften, dass die Christen damals, die waren ja so überzeugt, dass Jesus bald wiederkommt, vielleicht in 2 Wochen, vielleicht in 4, vielleicht wird es auch ein halbes Jahr. Was brauche ich denn da noch meinen Acker? Vielleicht haben sie so gedacht, ist ja eh egal. Bei Hananias und Sapphira war das ein bisschen anders. Auch sie verkaufen ein Grundstück, aber sie geben nur einen Teil des Erlöses weiter. War das das Problem? Dass sie nicht freigebig genug waren? Petrus sagt uns hier ganz klar, nein, das war nicht das Problem. Das Problem war, Petrus sagt, ihr hättet das nicht tun müssen, ihr hättet einen Teil des Geldes behalten können, aber sie waren nicht ehrlich. Sie haben sich selbst großzügiger gemacht, als sie es waren. Sie wollten äußerlich sich anpassen. Vielleicht war das so ein gewisser Gruppenzwang. Ey, die haben ja auch ein Grundstück, wissen wir nicht. Sie wollten äußerlich so sein wie all die anderen. Sie wollten auch großzügig scheinen, aber sie waren es nicht. Vielleicht hatten sie gute Gründe, vielleicht konnten sie einfach auch nicht zugeben, dass sie schon ein bisschen an dem Geld hingen und schon ein bisschen nicht so genau wussten, wann Jesus wiederkommt und all das. Wenn ich Gott gewesen wäre, dann hätte ich gedacht, ach, wir machen das bei den beiden so wie bei Miriam und Aaron, ein bisschen Aussatz und dann müssen die Buße tun und dann ist das wieder in Ordnung. Aber Gott ist hier echt radikal, es ist gut, dass ich nicht Gott bin. Er duldet hier dieses Nicht-Echt-Sein absolut nicht. Und der entscheidende Satz, den Petrus zu Sapphira sagt, ist, du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Sapphira hatte Gott belogen, den heiligen Gott. Und auch wenn wir mit Gott befreundet sind, auch wenn wir Kind Gottes sind, wenn Gott unser Vater ist, unser Hirte, unser Bruder, ist Gott immer noch der heilige Gott. Er ist nicht der Gott, mit dem wir ein paar Bier zu viel zwischengehen. Er ist immer noch Gott. Er ist immer derselbe, der das nicht abhaben kann. Immer noch. Er ist immer noch der, der Sünde hasst. Und er ist immer der, der uns ins Herz sieht. Menschen, die mich schon länger kennen, wissen, dass ich meine ganz persönliche Geschichte habe mit echt und ehrlich sein. Ich habe mich sozusagen durch meine Kindheit und durch meine Jugend gelogen. Und ich habe das Lügen so perfektioniert, dass ich mir manchmal wirklich selber geglaubt habe. Ich habe ein ziemlich gutes Gedächtnis und deswegen flog das eigentlich nie auf. Ich habe meine Eltern belogen, dass ich krank bin, da musste ich nicht in die Schule. Ich fand Schule ganz furchtbar, hatte Angst vor den Menschen und deswegen wollte ich nicht in die Schule. Habe ich gelogen. Ich hatte auch nie Schuld an was. Habe ich gelogen. Hat irgendwie ganz oft geklappt. Und dann habe ich gelogen, was ich so alles Witziges gemacht und getan habe, damit ich als cool und witzig gelte und als mutig, habe ich gelogen. Noch in meiner Berufsschulzeit, ich habe erst Arzthelferin gelernt, habe ich Entschuldigungen für die Berufsschule gefälscht, weil ich Angst hatte, dahin zu gehen. Und irgendwie hatte ich so ein Doppelleben. Also, ich kann euch sagen, in der Gemeinde war ich ein super Mitarbeiter. Ich war so ein Vorbild. Auf mich konnte man sich verlassen. Ich war toll, ich war cool. Ich habe den Mädchenkreis geleitet. Und auf der anderen Seite war ich voller Angst. Auch voller Angst. In der Welt könnte jemand entdecken, dass ich Christ bin und sich über mich lustig machen. Und ich war so ein Widerspruch in mir selbst. Und ich habe tief in mir gespürt, dass da was nicht stimmt. Aber ich konnte es nicht greifen. Und ich kann euch sagen, ich hatte kein Unrechtbewusstsein. Bis zu dem Tag, ich denke mal, das war der Heilige Geist, der über mich gekommen ist, an dem ich meiner Schwester, meiner Großen, einfach erzählt habe, was in meinem Leben los ist. Und sie sagte zu mir 4 Worte, das ist wirklich schlimm. Sie hat nicht gesagt, ach Mensch, du Arme, du bist so voller Angst, du kannst ja gar nicht anders. Das tut mir so leid. Nein, ich bin ihr von Herzen dankbar. Die hatte überhaupt kein Verständnis für mich. Gar nicht. Sie hat einfach gesagt, das ist echt schlimm. Und ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so einen Blick in mein Herz getan habe. Und da war ein schwarzer Abgrund. Das war so krass und das war so ernüchternd und das war so schmerzhaft. Und das erste Mal in meinem Leben ist mir bewusst geworden, was ich brauche. Nämlich Gnade. Ich konnte die Worte nicht zurücknehmen. Ich konnte das, wo ich Menschen betrogen habe, ich konnte es nicht wieder gut machen. Es war mir auf einen Schlag klar. Ich habe Menschen hintergangen. Wie viel habe ich meinen Eltern das Hirn voll gelogen? Und vielen anderen auch. Ich brauchte Gnade. Und wie cool ist dieses große Kreuz. Genau dafür ist Jesus gekommen. Dafür ist Jesus gestorben. Und auferstanden, damit er all das, was unseren schwarzen Abgrund im Herzen verursacht, damit er damit gnädig umgehen kann und uns davon reinmachen kann. Und wir dürfen damit zu ihm kommen und er vergibt uns und er macht uns neu. Und ich möchte euch sagen, dass ich das so wichtig finde, dass wir das verstehen, dass die Grundlage unserer Beziehung zu Gott Gnade ist. Wir haben das vorhin auch in dem einen Lied zumindest gesungen. Wir halten das aus durch Gnade, dass Jesus uns anguckt, wie wir sind. Und seine Gnade zieht sich vom 1. Mose bis in die Offenbarung durch die Bibel. Es gibt viele Dinge, die wir nicht verstehen, die dazwischen liegen. Aber es ist immer so, dass am Ende Gottes Gnade bleibt. Nach dem Sündenfall ist das Erste, was Gott sagt, Adam, wo bist du? Und seitdem hat er Wege gesucht, wie er die Menschen wieder in seine Nähe ziehen kann, wie wir ihm wieder nahe kommen kann. Und ich weiß nicht, wo ihr alle steht in eurer, ob ihr alle eine Beziehung habt zu Jesus oder ob ihr sagt, pff, ist so. Ich kann euch nur sagen, es ist die Wahrheit, dass Gott Sehnsucht hat nach euch, nach Nähe zu euch, dass er Beziehung will. Und er will, dass dieser ganze Mist, den wir tun, was auch mit unserer Unehrlichkeit vielleicht zu tun hat, dass das nicht zwischen uns steht. Und deswegen hat er Jesus geschickt. Und jetzt ist diese unfassbare Nähe, diese Freundschaft zu Gott möglich. Dadurch. Und in dieser Freundschaft, in dieser Beziehung hat Unehrlichkeit einfach keinen Platz. Gott möchte keine Masken, Gott möchte keine Heuchelei. Es ist ihm nicht wichtig, wie das aussieht, was wir tun. Er will unser Herz. Gott will unbedingt, dass diese Freundschaft mit ihm, diese Beziehung, diese Kindschaft auf Ehrlichkeit beruht, auf Echtsein. Wir dürfen zu Gott kommen, wie wir sind, mit unserer Schuld, mit unseren Zweifeln, mit unserem Misstrauen. Und in den letzten Monaten habe ich ein paar krasse Dinge erlebt. Und da habe ich zum ersten Mal das wirklich auch selber richtig cool gefunden, die Psalmen zu lesen. Die Psalmen sind voll davon, dass Menschen ihr Herz bei Gott ausschütten. Und sie haben sich nicht gescheut, ihr Unverständnis Gott gegenüber auszudrücken. Warum geht's denn nicht Frommen so gut und mir geht's so bescheuert? Oder aber auch sich nicht gescheut, ihre Abscheu vor ihren Feinden auszudrücken. Das ist so krass, wenn man die Psalmen mal daraufhin liest, wie echt und ehrlich die Psalmbeter sind. Die haben nichts beschönigt, weil sie wussten, Gott hält das aus. Gott kann damit umgehen. Gott kann damit arbeiten. Wie soll er denn unser Herz verändern? Und darum geht es. Es geht bei Jesus um Erneuerung. Es geht nicht darum, was du tust und lässt, ob du es richtig oder falsch machst. Es geht um dein Herz. Wie soll er unser Herz verändern, wenn wir nicht echt sind? Und in der Geschichte von Hananias und Sapphira sehen wir diese Dringlichkeit, die Gott auf Ehrlichkeit und Echtsein legt. Und ich finde keinen anderen Begriff, ich finde es nervig. In der Gemeinde, wenn Menschen in der Gemeinde sagen, wir tragen doch alle unsere Masken. Ist das wirklich so unter Kindern Gottes, dass wir alle unsere Masken tragen? Also ich meine, die Maske vorhin, die war schon sehr krass. Aber jetzt mal so, wir wissen schon, was gemeint ist. Müssten wir es nicht eigentlich besser wissen? Die Frage ist ja, warum tragen wir Masken? Warum sind wir nicht echt? Warum waren Hananias und Sapphira nicht echt? Ich glaube, dass ganz ein großer Teil damit zusammenhängt, wir wollen dazugehören. Wir wollen, dass die anderen uns mögen. Wir wollen vielleicht auch, dass die unsere Geistlichkeit bewundern und wir wollen da nicht anecken. Wir haben vielleicht auch schon schlechte Erfahrungen gemacht, wenn wir Zweifel ausdrücken. Was, du zweifelst an Gott? Das ist schwierig. Wir schützen unser Innerstes. Und warum tun wir das? Manchmal ist es tatsächlich aus Angst vor Verletztwerden, aber ganz oft spielen Scham und auch Stolz eine Rolle. Ich habe als 17-Jährige ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, da war die Schulzeit endlich zu Ende. Und das war ein Haus für Drogenabhängige und psychisch Kranke. Und diese Gäste, wie wir sie genannt haben, die durften nicht nach draußen ohne Begleitung. Und deswegen gab es zweimal in der Woche in dem Haus so einen Hausverkauf. Da gab es Süßigkeiten, Notizhefte, Hygieneartikel und so weiter. Und es war total in Ordnung, dass wir Mitarbeiter uns da auch bedienten. Natürlich sollten wir das bezahlen. Ich habe da auch was von genommen, mit der festen Absicht, es zu bezahlen. Und habe das immer so rausgeschoben. Dann habe ich mir noch was genommen und ganz am Ende, als ich fertig war, hatte ich diese Dinge nicht bezahlt. Vielleicht war der Wert 10 Euro, es waren damals immerhin noch 20 Mark. 10 Euro. Viele Jahre später, ich war schon längst verheiratet, ich hatte auch schon Kinder, also ich war schon über 30, hat Gott mich darauf aufmerksam gemacht, hat gesagt, du, die Sache, die ist noch nicht geklärt. Und vielleicht könnt ihr euch denken, ich habe versucht, mir das schön zu reden, habe gedacht, ah nee, das ist jetzt also nicht der Heilige Geist, komm, 10 Euro, wen stört das schon? Also, das ist ja wohl nicht so schlimm. Und Gott hat mir keine Ruhe gelassen. Gott hat es gestört. Meine nächste gute Idee war, ich sage es einfach mal Markus, meinem Mann, in der Hoffnung, dass er sagt, komm, also wegen 10 Euro, da musst du jetzt nicht so einen Aufstand machen. Aber wer meinen Mann kennt, der hat das nicht gesagt, sondern er hat gesagt, wenn Gott dir das aufs Herz legt, musst du das klären. Was war denn mein Problem? Das war nicht mein Problem, 10 Euro in einen Umschlag zu stecken, die hatte ich noch übrig. Sondern mein Problem war, dass ich mich echt geschämt habe. Ich habe mich geschämt zuzugeben, dass ich das verbockt habe, dass ich das nicht bezahlt habe und dass ich das, ich weiß es tatsächlich nicht mehr, ob ich es mit Absicht gemacht habe oder nicht, immer schön rausgeschoben habe und gedacht habe, ach. Und Gott hat nicht locker gelassen, er wollte das geklärt haben. Ich habe mich hingesetzt und habe an Gottfried geschrieben, das war der damalige Leiter des Hauses, habe alles erklärt, habe 10 Euro reingesteckt und habe ängstlich auf die Reaktion gewartet. Und die Reaktion kam in Form eines Briefes, in dem nicht viel stand, sondern folgende Worte. 1:0 für Jesus. Danke, Segen dir, Grüße Gottfried. 1:0 für Jesus. Ist es nicht das, was uns bewegen sollte, wenn wir was sagen, wenn wir was tun, dass Jesus den Sieg hat, Jesus die Ehre hat? Und da müssen wir manchmal unsere Scham und unseren Stolz überwinden und das einfach zugeben, was in uns ist. Das war so eine Befreiung, diese Antwort. Und ich kann euch sagen, dass auch in dieser Situation ich gemerkt habe, wie meine Liebe zu Jesus so ein ganz kleines Stückchen gewachsen ist. Und ich glaube, dass das auch so ist, dass je mehr wir Gnade erleben, desto enger und tiefer wird unsere Beziehung zu Jesus. Ich glaube, dass unsere Beziehung wächst, sei es viel. Wir sollten Zeit investieren, mit Jesus reden, sein Wort lesen. Aber dann wächst es ganz doll, unsere Liebe zu Jesus, wenn wir Gnade erleben. Und das passiert am meisten dann, wenn wir ehrlich vor ihm sind. Wenn wir uns nicht verstellen. Und dann passiert das, was Jesus über die eine Frau gesagt hat. Sie liebt viel, denn ihr ist viel vergeben. Ich habe gemerkt, dass diese Wahrheit, die ich ausgesprochen habe, wir schauen der Wahrheit ins Auge, haben wir vorhin gesungen, und dass die frei gemacht hat. Das belastet mich nicht mehr. Ich finde es immer noch ein bisschen peinlich, aber vielleicht habt ihr auch sowas, wo ihr sagt, boah, eigentlich will ich gar nicht, dass das rauskommt. Aber es ist eine Befreiung. Es ist nicht, dass Gott möchte, dass wir die Dinge klären, damit wir uns auch schön schlecht fühlen. Nein, er will uns frei machen. Ich möchte dich fragen, ob du in deiner Beziehung zu Jesus ehrlich bist, ehrlich sein kannst, ob du Jesus einen Blick auf deine Abgründe gestattest. Ich kann dir sagen, es tut weh, wenn man vor sich selber eingestehen muss, das ist in mir. Oder schämst du dich zu sehr? Oder suchst du Ausreden? Oder sagst du, ich kann gar nicht anders und verschiebst die Schuld auf die Umstände, so wie Adam auf Eva und Eva auf die Schlange? Oder weißt du, dass Jesus dein sicherer Raum ist, dein Safe Space? Eins meiner Lieblingsbücher heißt Das Café. Und der Untertitel dieses Buches lautet: Jeder braucht einen Ort, an dem er echt sein kann. Und da geht es um Steven. Steven ist ein echt cooler Typ, sieht gut aus, hat eine tolle Frau, hat ein tolles Kind, hat einen tollen Job, tolles Haus, alles. Das Problem ist, er ist jähzornig. Wirklich übel. Und er vergisst ständig die Termine seiner Tochter. Also dann steht die da, wird nicht abgeholt, dann spielt die irgendwie einen Sport und da er ist nicht da, um zuzugucken. Und seine Ehe, seine Familie geht den Bach runter. Und in dieser Situation trifft er auf Andy. Andy ist schon älter als er und Andy ist in einer Clique. In einer Clique von alten Leuten, würden unsere Kinder sagen. Und die treffen sich immer im Café von Bo. Also in Bo's Café. Und das ist der Ort, diese Clique, wo sich Menschen treffen, die alle in ihrem Leben irgendwo gescheitert sind, Mist gebaut haben oder sonst was. Und diese Clique, jeder Einzelne weiß vom anderen, was hat der verbockt. Und sie sind radikal ehrlich zueinander. Aber diese Clique, da weiß auch jeder um die Gnade Gottes. Und der Steven, der ist schon angezogen davon. Also das sind doch coole Menschen, witzig ist es da auch. Und er ist angezogen, aber er möchte sich nicht öffnen, weil da so viel Scham ist und Schuld. Und er fühlt sich unbehaglich, weil er diese Maske aufbehalten will. Und dann kann man ein Gespräch lesen, das es zwischen ihm und Carlos, einem Typen aus der Clique, gibt. Und das möchte ich euch vorlesen. Und Steven sagt vorher: Leute, ich kapiere euch nicht. Ihr sagt immer, diese Clique hier ist ein sicherer Raum, ein Safe Space. Aber wenn ich euch so reden höre und ihr wollt mir jetzt irgendwas sagen, ich fühle mich überhaupt nicht sicher. Und dann sagt Carlos: Das hängt ganz davon ab, was du unter sicher verstehst. Also wenn sicher nur lieb und nett ist, dass jeder dich anlächelt und keiner irgendwas anspricht, dann ist das hier bestimmt nicht sicher. Das ist dann eher ein Fall fürs Altersheim. Ich mag es nett. Sogar Henk aus der Clique mag es nett. Aber wenn es hart auf hart kommt, gewinnt nett nicht. Nett reicht nicht für sicher. Ein sicherer Ort ist kein softer Ort. Sicher und geschützt ist ein Ort, wo du das Schlimmste über dich selbst aussprechen kann und sie dich nicht wegjagen, niederreden oder einfach gehen. Es bedeutet, jemanden zu haben, der auch dann bleibt, wenn du dich den Sachen stellst, für die du dich unglaublich schämst. Es ist der Ort, wo du der letzte Idiot sein kannst und trotzdem am nächsten Tag wieder ein Platz am Tisch für dich frei ist. Wo du nichts zu verbergen und nicht zu blöffen brauchst. Sicher zu sein heißt, mehr geliebt zu werden für deinen Scheiß, so steht's im Buch, nicht weniger. Sicher bedeutet, dass man sich nicht aufplustern und den Macker spielen braucht oder gezwungen ist, mal ganz ehrlich zu sein und all den Mist. Sicher ist es da, wo ich dir meinen Müll erzählen kann, du ihn dir angucken kannst und bei der Lösung des Problems bei mir bleibst und mir zur Seite stehst. Das ist sicher. Soweit Carlos. Kurz zusammengefasst: Ist ein sicherer Ort nicht da, an dem man nur vermeintlich Gutes hört, sondern da, wo man echt gesehen wird und trotzdem geliebt ist. Ist Jesus dein sicherer Ort? dein Safe Space? Weißt du, dass du mit all deinen Gefühlen, deiner Wut, deinem Nichtverstehen, deinem Anklagen, deiner Traurigkeit, deinen Zweifeln zu ihm kommen kannst? Dass du ihn anschreien kannst, dass du dich bei ihm ausheulen kannst? Gott hält das aus. Hauptsache, du bist bei ihm. Hauptsache, du redest mit ihm und sagst ihm ehrlich, was in dir vorgeht. Gott ist der, wie Carlos in dem Buch sagt, wo du dich wie ein Idiot verhalten kannst und am nächsten Tag hast du trotzdem einen Platz am Tisch. Jeder, der Jesus als Safe Space erlebt hat, wird bestätigen, wie sehr das frei macht. Wie sehr es das Herz frei macht für Freude und wie sehr es uns wachsen lässt in unserer Freundschaft und Liebe und Beziehung zu Gott. Und wenn du weißt, dass Jesus dein Safe Space ist, wenn du weißt, er darf in meinen Abgrund gucken und er macht mich frei davon, er vergibt mir, er macht es neu, dann geschieht etwas, dass du nämlich auch ein Safe Space für andere werden kannst. Ein Freund von uns war mit uns auf einer Konferenz und er fing an zu heulen und ich habe gefragt, was ist los? Ich darf die Geschichte erzählen. Und dann sagte er, es ist schon so lange her und ich habe auch schon mit zwei Seelsorgern gesprochen, aber ich werde es nicht los. Ich habe meine Frau betrogen. Und das war wie so ein Schatten über seinem Leben. Da habe ich ihn gefragt, okay, möchtest du es loswerden? Die Seelsorger hatten ihm abgeraten, weil dann würde ja seine Frau verletzt. Ich sage, willst du es ins Grab mitnehmen? Sagt er, nö. Dann sage ich, gut, musst du zu ihr, musst dir sagen, natürlich ist sie verletzt und dann musst du ihr überlassen, ob sie dir vergibt oder nicht. Und wir haben abgemacht, er hat eine Woche Zeit, wenn wir wieder zu Hause sind und ich frage danach. Während wir so redeten, ist mir aufgefallen, dass ich überhaupt nicht geschockt war, dass das passiert ist. Und das war nicht, weil ich das unserem Freund zugetraut hätte. Also ich dachte, so einer ist es. Ich glaube tatsächlich, wenn wir selber wissen, wie sehr wir Gnade brauchen und was in uns steckt, wenn wir ehrlich sind, und dafür müssen wir keine Mörder sein, vielleicht sind wir es, wenn wir das wissen, dann geben wir den anderen auch diesen Raum, ihren Abgrund zu öffnen und können damit umgehen, weil wir wissen, genau wie derjenige Gnade braucht, brauche ich das auch. Ich konnte für meinen Freund ein Safe Space sein, weil ich weiß, wie sehr ich das brauche. Und als ich meinen Eltern damals einen Brief geschrieben habe, ich habe da nicht mehr zu Hause gelebt, und habe all das geschrieben, wo ich sie angelogen habe, wo ich sie betrogen habe, wo ich sie hintergangen habe und habe um Vergebung gebeten. Und meine Mutter hat geantwortet, an dir gar nicht anders handeln, als wie Jesus an uns gehandelt hat. Natürlich vergeben wir dir. Und sie haben nie wieder ein Wort darüber verloren. Das ist Gnade. Und meine Eltern waren für mich ein Safe Space. Und sie konnten es sein, weil sie Jesus als Safe Space erlebt haben. Und mein Freund erzählte es seiner Frau. Und natürlich war sie verletzt, natürlich war sie schockiert. Aber sie hat ihm vergeben. Und sie hat nie wieder ein Wort darüber verloren. Sie hat ihm Gnade geschenkt. Und wenn wir zu Jesus kommen, ist er genauso. Er vergibt uns und er verliert nie wieder ein Wort darüber. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ihr müsst nur noch mal den verlorenen Sohn lesen. Da ist dieser Sohn, der ist sowas von unmöglich. Ja, der sagt seinem Vater, wir müssen das ja in der Kultur damals verstehen, eigentlich wünschte ich, du bist tot, ich will die Kohle, ich will dich nicht, ich will raus, ich will all die Sachen machen, die du immer nicht gut findest. Und dann tut er es. Er verprasst das Geld. Und zum Höhepunkt landet er bei den Schweinen. Für einen Juden ist das geht gar nicht. Da macht er sich sowas von unrein. Und dann kommt dieser nichtsnutzige Versager, der Verprasser, der Unreine, ist auf dem Weg nach Hause und was macht der Vater? Er steht da mit offenen Armen, rennt ihm entgegen und umarmt ihn. Das ist Gott. Der Sohn hat gedacht, ich bin nicht mehr würdig, aber das ist das, wie Gott reagiert, wenn wir kommen. Und dazu müssen wir nicht weit weg von Gott sein, so Nicht-Christ oder sowas, so böse Welt. Nein, immer dann, wenn wir uns von Jesus entfernen, wenn wir uns schmutzig machen, ist der da mit seinen offenen Armen. Jesus hat uns dieses Herz unseres Gottes gezeigt. Und ich möchte dich nochmal fragen, ist Jesus dein Safe Space? Zweite Frage, hast du einen Menschen oder mehrere, wo du so einen sicheren Raum hast, wo du sein kannst, wie du bist, wo dir Freunde das sagen, was du eigentlich nicht hören willst? Ich habe solche Freunde, das sind die besten. Und bist du so ein Ort für andere, weil sie wissen, dass du Gnade für sie bereithältst? Wenn wir Jünger Jesus sind, dann können wir echt und ehrlich sein und dadurch werden wir Jesus ähnlicher und verbreiten Gnade. Mir ist es erst vor kurzem aufgegangen, wie das bei Petrus sich verändert hat. Das möchte ich noch kurz zum Schluss erwähnen. Die erste Begegnung, die Petrus hat mit Jesus, ist die, dass er fischen geht, nichts fängt. Jesus sagt, mach's nochmal, er tut's und er macht den Fang seines Lebens. Und Petrus erkennt, Jesus ist ein Mensch, der ist heilig. Wir beide passen nicht zusammen. Und er sagt, geh von mir, geh bitte weg. Wir beide passen nicht zusammen, geh weg, ich bin ein sündiger Mensch. Petrus hat sich geschämt. Wer weiß, was in seinem Leben alles war, geh weg, wir beide nicht. Zum Glück wissen wir, dass Petrus doch mit Jesus unterwegs war. Er hat ihn kennengelernt, lieben gelernt, sie waren Freunde, er war ein Schüler von ihm und sie haben viel gemeinsam erlebt. Und dann kommt der Tag, an dem Petrus seinen Freund, seinen Rabbi im Stich lässt. Und über dieses im Stich lassen weint er bitterlich und bereut es. Und er schämt sich. Er schämt sich, dass Jesus recht hatte. Und ich glaube, dass er das Ganze gerne ungeschehen gemacht hat. Aber wir wissen, es geht nicht. Wir können Dinge nicht ungeschehen machen. Und ein paar Tage später, gleiche Situation. Petrus geht fischen mit den anderen. Fängt nichts. Und da steht ein Mann am Ufer, der sagt, komm, fahrt nochmal raus. Und sie machen das. Und wieder ein Riesenfang. Und da erkennt Johannes, es ist der Herr. Und jetzt tut Petrus was ganz anderes. Er zieht so schnell er kann sein Obergewand an und springt ins Wasser und will so schnell wie möglich zu Jesus. Die Sache zwischen ihm und Jesus war noch nicht geklärt, das kommt erst später. Aber er wusste, da muss ich hin. Da ist mein Safe Space. Ich kann zu Jesus. Da kann ich hin. Mit meiner Schuld, mit meinem Versagen, mit meiner ganzen Scham, mit meinem Versagen, mit meiner Scham. Und er wird mein Freund sein und er wird zu mir stehen, egal was passiert ist. Was für eine Veränderung in der Beziehung zwischen Petrus und Jesus, oder? Jesus war sein Safe Space, sein sicherer Raum. Gott lädt dich ein, echt zu werden. Ihm ehrlich zu sagen, was bei dir und in dir los ist. Und manchmal lädt er uns auch ein, vor Menschen ähnlich zu werden. Manchmal ist die Einladung krass. Ihr wisst, die 10 Euro, das hat ein bisschen gedauert. Aber manchmal lädt er dazu ein. Und wenn er das möchte, wird er dir das schon klar machen. Und vielleicht ist es das, was du genau heute brauchst. Ein ehrliches Gespräch, ein Zuspruch der Gnade. Dann sprich nach dem Gottesdienst jemanden an, dem du vertraust, oder nimm dir heute Nachmittag Zeit, ein ehrliches Gespräch mit Gott zu führen. Und ich kann dir eins sagen, er wartet auf dich mit Gnade, mit nichts anderem. denkt an den verlorenen Sohn. Gott hält Ausschau. Gott hält Ausschau, weil er nichts lieber will. Ich sage öfters, dass ich von Gemeinde träume, dass man über Gemeinde schreiben könnte, Bo's Café. Weil die Gemeinde der Ort ist, wo man echt sein kann. Und wo man einen Unterschied machen kann. Es geht nicht darum, dass wir irgendein frommes Gehabe haben oder so zu tun, als wären wir gut. Nein, wenn wir echt sind, da haben wir so ein Potenzial, die Menschen zu gewinnen. Wir sind nicht besser, aber wir haben einen Ort, wo wir die Dinge loswerden können. Das Kreuz. Es ist der Ort, wo Gnade nicht nur ein Wort ist, sondern gelebt wird. Das ist mein Traum von Gemeinde. Vielleicht ist euch die ganze Zeit schon aufgefallen, dass ich in meinem Thema echt sein, da ist ein Punkt. Echt Punkt sein. Vielleicht ist es euch auch nicht aufgefallen, jetzt wisst ihr es. Ich glaube, dass da tatsächlich was dran ist. Wenn du echt sein bist, also wenn du eine echte Beziehung hast zu Jesus, wenn du echt zu ihm gehörst, kannst du echt sein. Echt sein führt zu echt sein. Ich möchte noch beten. Jesus, welch ein Ort, wo Gnade herrscht und nie vergeht. Dieser Ort ist bei dir, ist am Kreuz, wo wir alles loslassen können, alles ja, bei dir lassen können, was uns beschämt, wo wir uns schuldig fühlen, wo wir einen Blick getan haben, vielleicht in unser Herz, wo Abgründe sind und wir uns schämen, weil wir denken, das passt doch so gar nicht zu dir. Und du wartest mit offenen Armen darauf, dass wir kommen und das bei dir abladen und dass du uns neu kleiden kannst, reinwaschen kannst, erneuern kannst, unsere Herzen reinigen kannst und befreien kannst von all dem, was uns so umtreibt. Und du freust dich einfach, wenn wir kommen. Danke, dass du unser sicherer Raum bist und dass es Kreise ziehen kann, wenn wir echt sind bei dir, dass andere Menschen auch merken, sie dürfen sein, weil sie einen sicheren Raum haben, wo sie nicht verurteilt werden, sondern geliebt werden und Gnade bekommen. Bitte lass das in unseren Herzen und in unseren Gemeinden, in unseren Freundschaften, in unserer Umgebung, wo wir sind, lass das Kreise ziehen. Dass viele Menschen erleben, wie befreiend es ist, echt sein zu dürfen. Danke für dein Wort, dass uns das spiegelt, dass das sein darf. Und lass uns darin wachsen. Und wir wünschen uns, dass du unsere Herzen berührst, dass du uns erneuerst und reinigst und dass wir Schritte gehen und gib den Mut dazu, wo du vielleicht auch was schon angetiggert hast. Danke, Jesus, dass du ein wunderbarer Gott bist und dass du mit uns bist. Segne uns. Amen.